Kapitel 4 Organisationsentwicklung und Beratung von Simone Kauffeld und Henrike Schneider. Fallbeispiel: Frau F. ist bei einem großen deutschen Finanzdienstleistungsunternehmen als Filialleiterin beschäftigt. Wöchentlich bekommt sie aus der Zentrale der Bank Ziele vorgegeben, die es für sie und ihre Mitarbeiter innerhalb der nächsten Woche zu erfüllen gilt. Dies sind zum Beispiel Vorgaben zu Produkten, die verstärkt an Kunden verkauft werden sollen. In organisationsweit festgelegten wöchentlichen Filialrunden trifft sich Frau F. mit ihrem Filialteam, um ihren Mitarbeitern Rückmeldung über deren individuelle Zielerreichung der letzten Wochen zu geben. In diesen Filialrunden bekommt Frau F. von ihren Mitarbeitern mehr und mehr die Rückmeldung, dass sie dem hohen Vertriebsdruck nicht mehr lang standhalten könnten. Durch die kurzfristige wöchentliche Perspektive und die Produkte, die ad hoc an den Kunden gebracht werden müssten, könnten die Mitarbeiter selten Termine mit Kunden strategisch planen. Dies erschwere langfristige Investitionen, zum Beispiel den Aufbau einer guten Kundenbeziehung, die sich nicht von Woche zu Woche, sondern erst nach einiger Zeit auszahlen könnten. Frau F. klagt selbst darüber, dass diese Besprechungen selten die Gelegenheit zum Austausch über gute Vorgehensweise in der Beratung von Kunden bieten. Meist sind es Runden, in denen jeder Mitarbeiter versucht, sich zu rechtfertigen, warum Vertriebsziele nicht erreicht wurden. Frau F. kann die Haltung ihrer Mitarbeiter zum Teil nachvollziehen, da sie sich selbst im wöchentlichen, anschließenden Gespräch mit ihrem Vorgesetzten in einer ähnlichen Lage wiederfindet. Sie sieht sich unter starkem Druck, Rechenschaft für die wöchentliche Vertriebsleitung ihres Teams ablegen zu müssen. Zusätzlich ist in ihren Augen der Montag einer der erfolgreichsten Vertriebstage. Bislang ist aber jeder Montagvormittag durch die Filialrunde und das anschließende Gespräch mit ihrem Vorgesetzten blockiert. Neben den Filialrunden gibt es viele weitere Führungsinstrumente, welche die Zentrale der Bank entworfen hat, um die Führung und Steuerung in den Filialen zu erleichtern. Frau F. selbst setzt nicht alle Instrumente ein, denn bei vielen Instrumenten ist ihr der Nutzen nicht klar. Andere Instrumente helfen ihr zwar, einen Blick auf die vergangenen Wochen zu werfen, allerdings fühlt sich Frau F. nur selten darin unterstützt, den Blick auf zukünftige Ziele zu werfen und strategisch zu planen. Erstens: Wie kann die Zentrale des Finanzdienstleistungsunternehmens die Erfahrungen von Frau F. nutzen? Zweitens: Zeigt sich eine ähnliche Problematik auf anderen Ebenen der Organisation? Drittens: Wie kann die bestehende Situation gelöst werden? Viertens: Wie kann ein Veränderungsprozess initiiert werden? Die Antworten auf diese Fragen sind im WebEx-Kurs Fallbeispiel Auflösung Kapitel 4 auf www.lehrbuch-psychologie.de zu finden. Fallbeispiel Ende. Abschnitt 4.1: Anlässe für und Merkmale von Organisationsentwicklung. In den letzten Jahren stehen laut McKenna 2006 Organisationen stärker als je zuvor im Zeichen des Wandels. Die Möglichkeit der Informations- und Kommunikationstechnologien, die eine digitalisierte Gesellschaft und in der Folge auch eine digitalisierte Wirtschaft schaffen, sind unter anderem Auslöser für Veränderungen. Darüber hinaus agieren Unternehmen immer globaler und multinationale Unternehmen expandieren in immer weitere Länder. Dies führt zu einem Anstieg des globalen Wettbewerbs und zu Strukturveränderungen im Unternehmen. Unternehmen stehen immer stärker unter dem Druck zu permanentem Wandel durch Innovation und Entwicklung. Das Absinken der Geburtenraten und die gleichzeitige Steigerung der Lebenserwartung in Europa, Japan und den USA führen zu einer Verschiebung der Altersverteilung. Dieser demografische Wandel hat auch auf Unternehmen Auswirkungen. Organisationen sind gezwungen, die Themen ihrer sich ständig verändernden Umwelt aufzugreifen. Im Gegensatz zu rein betriebswirtschaftlich motivierten Veränderungen werden bei Organisationsentwicklungsprojekten immer Effektivitäts- bzw. Effizienzziele und humanistische, mitarbeiterorientierte Ziele berücksichtigt. Definition: Unter Organisationsentwicklung werden alle geplanten Bemühungen verstanden, um ganze Systeme, organisatorische Einheiten und ihre Mitglieder bewusst zu gestalten. Unter Organisationsentwicklung werden zudem eine Vielzahl von Methoden und Maßnahmen verstanden, die der systematischen, geplanten Veränderung von Organisationsstrukturen und Prozessen dienen. Definition Ende. Dabei sind zwei Formen der Veränderung zu unterscheiden: Prozessoptimierung und Prozessmusterwechsel. Bei der Prozessoptimierung orientiert man sich an Best Practice, das heißt, das bestehende Verhaltensmuster wird kontinuierlich verbessert. Beim Prozessmusterwechsel werden bestehende Muster verlassen und es wird eine radikale Neuordnung und Neuorientierung vorgenommen. Vergleiche dazu auch Selbstorganisationstheorien, wie zum Beispiel bei Kruse 2004 beschrieben. Organisationsentwicklung verlangt die Abstimmung von Veränderungsprozessen in verschiedenen Bereichen. Zu den Handlungsfeldern zählen Technologien, organisatorische Strukturen und Prozesse, Unternehmenskultur, Führungs- und Kommunikationsmuster sowie die in der Organisation herrschenden Geschäftsstrategien und Visionen sowie Machtkonstellationen. Um die Effektivität der Organisation zu gewährleisten, gilt es, diese verschiedenen Bereiche einer Organisation während eines Wandels im Blick zu haben. Die aktive Beteiligung der Mitarbeiter, die Information und Kommunikation im Veränderungsprozess und die Identifikation der Führungskräfte mit den geplanten Veränderungen sind wichtige Erfolgsfaktoren. Ein Überblick: Merkmale von Organisationsentwicklung. Erstens: Organisationsentwicklung ist eine geplante Form des Wandels. Zweitens: Entwicklungs- und Veränderungsprozesse von Organisationen werden langfristig begleitet. Drittens: Organisationsentwicklung geschieht aus dem Gesamtsystem der Organisation heraus und nicht nur in einzelnen Abteilungen oder Gruppen. Am Organisationsentwicklungsprozess sind die Betroffenen beteiligt. Organisationsentwicklung hat zum Ziel, die Leistungsfähigkeit der Organisation, Effektivität, und die Arbeitsbedingungen ihrer Mitglieder, Humanität, zu verbessern. Durch Organisationsentwicklung sollen Organisationen in die Lage versetzt werden, langfristige Veränderungen konstruktiv zu bewältigen. Interne oder externe Berater unterstützen den Organisationsentwicklungsprozess durch geeignete Maßnahmen und Interventionen. Überblick Ende. Es bieten sich verschiedenste Anlässe für Organisationsentwicklung, die sich aus den oben genannten Trends ergeben. Wie zum Beispiel: Erstens: Einführung neuer Organisations- und Führungsstrukturen. Zweitens: Aufbau neuer Unternehmenssitze im Rahmen einer globalen Expansion. Drittens: Fusionen von Unternehmen oder Unternehmensbereichen. Viertens: Einführung von Teamarbeit. Fünftens: Umstrukturierung eines Unternehmens. Sechstens: Einführung neuer Managementsysteme, zum Beispiel Total Quality Management. Siebtens: Strategische Anpassung an veränderte Marktgegebenheiten. Achtens: Oder die Entwicklung und Implementierung eines Programms für gesundheitsgerechte Mitarbeiterführung. Die inhaltlichen Merkmale von Organisationsentwicklung werden häufig auch synonym als Change Management, Veränderungsmanagement oder Umsetzungsberatung benannt. Während die Organisationsentwicklung eher eine Haltung und ein organisationstheoretisches Konzept umfasst, werden mit Change Management oft Maßnahmen zur Umsetzung von geplanten Veränderungen im Sinne von Handwerkszeug beschrieben. Eine klare Abgrenzung der Definitionen ist nicht möglich, da sich die Schlagworte eher der jeweils aktuellen Mode anpassen als unterschiedliche Konzepte bezeichnen. Siehe dazu auch von Ameln und andere 2009. Im Folgenden verwenden wir durchgehend die Bezeichnung Organisationsentwicklung. Organisationsentwicklung fußt bis heute nicht auf der einen Theorie oder dem einen einheitlichen Konzept. Im praktischen Vorgehen gibt es nicht den einen besten Weg. Früh wurde aber erkannt, dass Organisationsentwicklung die besten Realisierungschancen und die höchste Erfolgswahrscheinlichkeit hat, wenn Mitarbeiter zu Beteiligten gemacht werden und ihre Wünsche und Hoffnungen berücksichtigt werden. Mit dieser Haltung liegt der Organisationsentwicklung ein humanistisches Menschenbild zugrunde, das sich gut anhand der X- und Y-Theorie von McGregor 1960 beschreiben lässt. Die Theorie X und die Theorie Y beschreiben zwei unterschiedliche Bilder von Menschen und deren Haltung zur Arbeit. Hören Sie hierzu den nachfolgenden Exkurs X- und Y-Theorie nach McGregor 1960. Exkurs: X- und Y-Theorie nach McGregor 1960. Annahmen der X-Theorie. Erstens: Der Mensch verfügt über eine angeborene Abneigung gegen Arbeit und neigt dazu, Arbeit zu vermeiden, wenn dies möglich ist. Zweitens: Aufgrund der angeborenen Abneigung gegen Arbeit an sich müssen viele Menschen kontrolliert und zur Arbeit angehalten werden, damit sie volle Leistung bringen. Drittens: Von seinem Grundwesen her ist der Mensch bemüht, Verantwortung zu vermeiden. Er ist gewillt, geführt zu werden und ist sicherheitsorientiert. Viertens: Führungsstile, die auf dieser Managementphilosophie fußen, sind charakterisiert durch enge Anleitung, genaue Anweisung und strikte Kontrolle. Annahmen der Y-Theorie. Erstens: Physische und geistige Anstrengungen bei der Arbeit sind selbstverständlich und natürlich. Zweitens: Kontrolle und Bestrafung sind nicht die einzigen Möglichkeiten, um Menschen zur Arbeit zu motivieren, sondern diese bringen sich selbst und ihre Leistung mit ein, wenn sie ein gewisses Commitment zur Organisation haben bzw. sich mit deren Zielen identifizieren. Drittens: Commitment bzw. Bindung des Menschen an eine Organisation entstehen infolge einer für das Individuum befriedigenden Arbeitstätigkeit. Viertens: Der Mensch sucht unter geeigneten Arbeitsbedingungen nach Verantwortung. Fünftens: Indem Menschen mit ihren Fähigkeiten angemessen eingebunden werden, kann einer großen Zahl an Problemen bei der Arbeit vorgebeugt werden. Sechstens: Führungsstile, die auf dieser Managementphilosophie fußen, erlauben ihren Mitarbeitern mehr Selbstbestimmung, formulieren Arbeitsziele und geben ihnen größere Handlungsspielräume. Partizipation ist erwünscht und es lassen sich flexiblere Organisationsstrukturen finden. Exkurs Ende. Organisationsentwicklung hat sich aus den Erkenntnissen der Y-Theorie herausgebildet. Nach der Y-Theorie will sich der Mensch von Natur aus verwirklichen und entfalten, strebt danach, seinen Neigungen und Interessen nachzugehen, zeigt Engagement und Initiative und sucht Verantwortung. Abschnitt 4.2: Formen der Organisationsberatung. Organisationsentwicklung zielt auf die Verbesserung der Lern- und Entwicklungsprozesse in Organisationen ab. Der Haltung folgend, dass Kooperation und Beteiligung der Organisationsmitglieder wichtige Voraussetzungen für den Erfolg der Organisationsentwicklungsmaßnahmen sind, liegt der Fokus der Beratung von Organisationen auf der Initiierung, Gestaltung und Unterstützung des Veränderungs- und Lernprozesses. Damit wird Organisationsentwicklung oft als Prozessberatung verstanden und grenzt sich damit in der Regel von inhaltlicher Beratung ab. Vergleiche Jonas und andere 2007 und Bamberg 2009. Bei der Inhaltsberatung wird der fachliche Berater hinzugezogen, weil er über Expertenwissen oder relevante Informationen verfügt. Die beratende Tätigkeit besteht im Wesentlichen aus einem Informationssuche- und Informationsbewertungsprozess. Auf dieser Basis erarbeitet der inhaltliche Berater Lösungen, um die Entscheidungssicherheit seiner Klienten zu erhöhen. Mehr dazu bei Jonas und anderen 2007. Organisationen ziehen Expertenberater hinzu, wenn sie beispielsweise Informationen über eine Kundengruppe oder Wissen über Marketingstrategien anderer Unternehmen erhalten möchten, die man für eine Konkurrentenanalyse braucht. Es kann aber auch sein, dass Klienten erfahren möchten, wie sich die Stimmung in einer Abteilung nach einer personalpolitischen Maßnahme verändert hat. Der Berater wird dann mithilfe von Interviews oder Fragebögen versuchen, dies zu ermitteln. Näheres dazu finden Sie bei Schreyöck 2010. Im Gegensatz dazu steht die Prozessberatung. Begriff und Konzept der Prozessberatung wurden von Edgar Schein erstmals in den 1960er Jahren in Publikationen über organisatorische Change-Prozesse angeführt. Es geht bei einer Prozessberatung um die Entwicklung von Veränderungs- und Problemlösefähigkeiten auf Seiten des Klienten. Die Betroffenen, das heißt die Organisation und ihre Mitglieder, werden aktiv am Organisationsentwicklungsprozess beteiligt, weil davon ausgegangen wird, dass die Betroffenen selbst Experten ihrer Situation sind und auch bereit sind, diese Situation optimal zu gestalten. Organisationsentwicklung wirft dabei auch einen besonderen Blick auf weiche Faktoren wie Gruppendynamik, Kommunikation, Konflikte, Motivation, Identifikation und Führung. Die Prozessberatung ist heute als Ansatz im gesamten Beratungsfeld, das von der Lebensberatung über Supervision und Coaching bis zur Organisationsentwicklung reicht, nicht mehr wegzudenken. Siehe auch Müller und Hausinger 2009 sowie Schrajek 2010. Die zentrale Aufgabe der Prozessberatung ist nach Schein 1990, den Klienten beizubringen, wie sie lernen können. Dafür initiiert der Prozessberater Lernprozesse und unterstützt ihn mittels Hilfe zur Selbsthilfe. Die Beteiligung der Organisationsmitglieder kann nach verschiedenen Strategien erfolgen. Nach der Top-Down, der Bottom-Up, der bipolaren, der Keil- oder der Multiple-Nucleus-Strategie. Siehe dazu auch den WebEx-Kurs Grundlegende Organisationsentwicklungsstrategien auf www.lehrbuch-psychologie.de. Abschnitt 4.3 Historische Wurzeln der Organisationsentwicklung. Um den heutigen Stand der Organisationsentwicklung verstehen zu können, ist es hilfreich, einen Blick auf die historische Entwicklung zu werfen. Ein wichtiges Merkmal von Organisationsentwicklung ist, dass sie nicht nur an formalisierten Strukturen und den Technologien einer Organisation ansetzt, sondern auch an den menschlichen Verhaltensweisen der Organisationsmitglieder. Veränderung und Entwicklung von Organisationen bedürfen dafür nicht nur der Veränderung technisch-formaler Strukturen, sondern auch der informellen, intra- und intrapersonellen Strukturen. Diese Grundidee fußt auf verschiedenen historischen Wurzeln, von denen einige im Folgenden veranschaulicht werden. Laboratoriumsmethode bzw. Sensitivity Training, Survey Feedback bzw. Aktionsforschung, soziotechnischer Systemansatz und strategische Veränderung. Laboratoriumsmethode bzw. Sensitivity Training. Die Laboratoriumsmethode, auch häufig als Sensitivity Training oder T-Groups bezeichnet, war zu Beginn die klassische Methode der Organisationsentwicklung. Die Grundannahme hinter der von Kurt Lewin 1946-47 entwickelten Methode ist, dass sich Lernen in einer Trainingsgruppe auf die Entwicklung der gesamten Organisation auswirkt. Das Verständnis für interpersonelle Beziehungen, persönliche Weiterentwicklung, Führung und Gruppenprozesse sollten durch diese Art der Trainings verbessert werden. Das Ziel bestand darin, die Teilnehmer durch Feedback über ihre Gruppeninteraktionen zu Lern- und Denkprozessen darüber anzuregen, wie sie künftig in realen Situationen Gruppendynamiken kompetent steuern könnten. Ihrer Konzeption nach müssen T-Groups für optimale Lernbedingungen drei Voraussetzungen erfüllen. Erstens, Unstrukturiertheit der Situation. Die Teilnehmer kennen sich weder gegenseitig, noch gibt es einen moderierenden Trainer, der Ablauf oder Themen in die Gruppe einbringt. Zweitens, Hier-und-Jetzt-Prinzip. In der Zeit der Zusammenarbeit dürfen sich die Trainingsteilnehmer ausschließlich über Vorgänge in der Gruppe unterhalten. Drittens, Feedback. Um die eigene Wirkung auf andere zu erfahren, geben sich die Teilnehmer gegenseitig Feedback. Heutzutage werden T-Groups in ihrer ursprünglichen Konzeption nur noch selten angeboten und durchgeführt. Die Grundideen und praktischen Aspekte haben sich aber in Angeboten zur Teamentwicklung fortgesetzt. Siehe dazu auch Kapitel 8 sowie Literatur von Cummings und Worley 2008 bzw. Nerdinger und andere 2011. Survey-Feedback bzw. Aktionsforschung. Kurt Lewin prägte gemeinsam mit John Collier, William White, Rancis Likert und anderen Forschern auch die zweite historische Wurzel von Organisationsentwicklung, 1948 bis 1980er Jahre. Bei diesem ursprünglich klassischen Forschungsinstrument werden durch schriftliche oder mündliche Befragung Daten in einer Organisation erhoben. Anschließend werden die Daten mit einem Feedback-System an die Befragten rückgemeldet. Veränderungen basieren damit auf kollektiven Lernprozessen. Die Selbstreflexion wird gefördert und in der Organisation selbst werden Lösungsvorschläge erarbeitet, umgesetzt und evaluiert. Siehe Kapitel 10. Für die Organisation hatte die Aktionsforschung den Nutzen, dass sie die Forschungsergebnisse verwenden konnte, um ihre Veränderungs- und Umsetzungsprozesse zu begleiten. Die Forscher hatten ihrerseits den Nutzen, diese Prozesse zu untersuchen und Erkenntnisse für ihre Forschung und weitere Praxisprojekte daraus zu gewinnen. Siehe dazu auch den Webexkurs Ablaufphasen eines Aktionsforschungsprozesses auf www.lehrbuch-psychologie.de. Heute wird dieses Vorgehen beim Befragen von Mitarbeitern oder Führungskräften eingesetzt, um zum Beispiel Organisationsentwicklungsprojekte einzuleiten. Soziotechnischer Systemansatz. Untersuchungen des Tavistock-Instituts führten schließlich in den 1960er Jahren zu einer neuen Sichtweise von Organisationen, sodass der soziotechnische Systemansatz nach Eric Trist entstand. Er geht davon aus, dass soziale und technische Systeme interagieren. Die soziotechnische Systemtheorie postuliert, dass keine Unabhängigkeit zwischen dem sozialen und dem technischen System einer Organisation herrscht. Vergleiche dazu Kapitel 11. Das bedeutet für Organisationsentwicklung, dass bei einem Veränderungsprozess immer beachtet werden muss, welche Auswirkungen die technischen Bedingungen und das soziale System aufeinander haben. Der soziotechnische Systemansatz diente auch als Grundlage für demokratische Ansätze der Organisationsentwicklung und der Humanisierung der Arbeitswelt. Zum Teil entstanden aus diesen Ansätzen Job-Enrichment-Programme oder autonome Arbeitsgruppen. Siehe dazu Kapitel 11 bzw. 8. Weiterentwicklungen finden sich in den Ansätzen von Qualitätszirkeln oder dem Total Quality Management. Hören Sie dazu den folgenden Exkurs. Total Quality Management. Exkurs: Total Quality Management. Unter Total Quality Management wird ein umfassendes Qualitätsmanagement in Organisationen verstanden, das auf der Mitwirkung aller Mitglieder beruht. Diese Methode stellt die Qualität in den Mittelpunkt. Das Ziel ist die Erreichung langfristigen Geschäftserfolgs durch die Zufriedenheit der Kunden sowie die Zufriedenheit der Mitglieder der Organisation und durch einen Nutzen für die Gesellschaft. Die European Foundation for Quality Management, 1988 durch 14 führende westeuropäische Unternehmen gegründet, hat sich zum Ziel gesetzt, die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Organisationen zu steigern. Sie will Ansporn und Unterstützung bei der Entwicklung von Maßnahmen zur Förderung unternehmerischer Spitzenleistungen geben. Dafür stellt die European Foundation for Quality Management ein Modell für die ganzheitliche Betrachtung, Bewertung und Verbesserung von Organisationen zur Verfügung. Unternehmen, die ihre Führung nach Total Quality Management ausrichten, können eine Selbstbewertung nach den Kriterien des European Foundation for Quality Management Modells durchführen und sich um den European Quality Award bewerben. Die Kriterien und Teilkriterien des Modells umfassen: Erstens, Ergebnisorientierung. Zweitens, Ausrichtung auf den Kunden. Drittens, Führung und Zielkonsequenz. Viertens, Management mittels Prozessen und Fakten. Fünftens, Mitarbeiterentwicklung und Beteiligung. Sechstens, kontinuierliches Lernen, Innovation und Verbesserung. Siebtens, Entwicklung von Partnerschaften. Achtens, und soziale Verantwortung. Exkurs Ende. Strategische Veränderung. Aktuelleren Ansätzen aus den 1970er Jahren bis heute liegt die Annahme zugrunde, dass Organisationen extrem komplex und in ihren jeweiligen Umgebungen, zum Beispiel ihren Märkten, nur schlecht plan- und steuerbar sind. In einem Veränderungsmanagementprozess müssen die Strukturen der Organisation, ihre Kultur, die Strategie und die Systemumgebung berücksichtigt werden. Vergleiche Fatzer 2005. Ein mögliches Instrument für ein strategisches Management stellt die Balanced Scorecard dar. Dabei handelt es sich um ein strategisches Managementsystem, das die Finanz-, Kunden-, Prozess- und Mitarbeiter-Lernperspektive berücksichtigt. Lesen Sie dazu mehr im Webex-Kurs Balanced Scorecard auf www.lehrbuch-psychologie.de. Abschnitt 4.4 Ansätze der Organisationsentwicklung. Organisationsentwicklung erhebt den Anspruch, Organisationen Unterstützung zu bieten, wenn sie Entscheidungen über Veränderungsschritte treffen, Veränderungen einleiten, Maßnahmen aktiv umsetzen und deren Nachhaltigkeit langfristig sichern. Dieser Anspruch verlangt nach umfassender Organisationsentwicklung, wie auch schon im soziotechnischen Systemansatz gefordert, um die organisationalen Strukturen, aber auch inter- und intraindividuellen Bedingungen in der Organisation zu berücksichtigen. Dafür müssen Maßnahmen der Organisationsentwicklung idealerweise zugleich auf der Ebene der gesamten Organisationsstrukturen und an den in der Organisation ablaufenden Prozessen, aber auch bei den einzelnen Organisationsmitgliedern ansetzen. Je nach Ansatzpunkt der Organisationsentwicklung unterscheidet man strukturale, prozessuale und personale Ansätze. Erstens, strukturaler Ansatz. Siehe dazu auch Domsch und Ladwig 2006. Beim strukturalen Ansatz werden Organisationen als soziotechnische Systeme verstanden und Änderungsprozesse über Eingriffe in die Strukturen der Organisation, zum Beispiel in die Arbeitsbedingungen, angestrebt. Über eine Beschäftigung mit aktuellen Organisationsstrukturen sollen Organisationsmitglieder in die Lage versetzt werden, diese zu hinterfragen und alternative Strukturen zu entwickeln. Hierzu zählt zum Beispiel die Einführung von Job Enrichment zur qualitativen Anreicherung der Arbeit, die Installation von teilautonomen Arbeitsgruppen oder Qualitätszirkeln, siehe Kapitel 11, oder die Einführung von Zielvereinbarungssystemen, vergleiche Kapitel 5. Zweitens, prozessualer Ansatz. Siehe dazu Lehner 2009, Schiersmann und Thiel 2010. Der Fokus des prozessualen Ansatzes liegt auf einer Veränderung der Prozesse innerhalb der Organisation. Hierzu zählen unter anderem die Methode des Survey-Feedback oder Maßnahmen der Teamentwicklung, vergleiche Kapitel 8. Drittens, personaler Ansatz. Siehe dazu Geber 2004 sowie Domsch und Ladwig 2006. Dieser Ansatz setzt an der Person des Organisationsmitglieds an. Maßnahmen zielen darauf ab, Lernprozesse anzuregen, den eigenen Blick auf die bestehende Situation zu reflektieren, Einstellungsänderungen zu bewirken und die fachliche Qualifikation einer Person anzuheben. Ein klassischer Ansatz ist die zuvor beschriebene Laborationsmethode, welche eine Person für die in einer Gruppe ablaufenden Prozesse sensibilisieren soll, um dadurch eine Änderung auf organisationaler Ebene auszulösen. Als personaler Ansatz gilt auch das Coaching. Siehe dazu auch Kapitel 7. Exkurs: Coaching. Eine sehr bekannte und häufig eingesetzte Methode des personalen Ansatzes ist das Coaching. Eine Befragung von Personalmanagern von Böning und Fritschle aus dem Jahr 2005 zufolge sind organisationale Veränderungsprozesse der Hauptanlass für Coaching. Bei Coaching handelt es sich nach Greif 2008 um eine intensive und systematische Förderung ergebnisorientierter Problem- und Selbstreflexionen sowie Beratung von Personen oder Gruppen zur Verbesserung der Erreichung selbstkongruenter Ziele oder zur bewussten Selbstveränderung und Selbstentwicklung. Ausgenommen sei die Beratung und Psychotherapie psychischer Störungen. Der personale Ansatz des Coaching dient demzufolge der Steigerung und dem Erhalt der Leistungsfähigkeit in beruflichen Situationen und unterstützt die Klienten bei personenbezogenen Problemen im Rahmen ihrer beruflichen Rolle, so Schreieck 2002, worüber die Entwicklung und Effizienz der Organisation gefördert werden sollen. Coaching versteht sich in der Regel als personenzentrierte Prozessberatung, vergleiche aber auch Teamcoaching, dazu mehr in Kapitel 8. Dies heißt im Rahmen der Organisationsentwicklung, dass der Coach den Klienten unterstützt, Problemzusammenhänge selbstständig zu erkennen, Ziele zu finden, anstehende Veränderungen zu reflektieren oder ihm beim Erwerb zukünftig benötigter Kompetenzen zu unterstützen. Der Coach initiiert und begleitet den Klienten bei Lernprozessen, damit der Klient Probleme eigenständig lösen, sein Verhalten und seine Einstellungen weiterentwickeln und effektive Ergebnisse erreichen kann. Als Unterstützungs- und Begleitmaßnahme kann Coaching in jeder Phase eines Veränderungsprozesses eingesetzt werden. Sowohl in der Planungsphase als auch während der Umsetzung und auch im Stabilisierungsprozess. Exkurs Ende. Der Verlauf von Organisationsentwicklung wird häufig in verschiedenen Phasenmodellen dargestellt. Eines dieser Modelle zeigt die Abbildung 4.1 im gedruckten Buch. Einschränkend muss betont werden, dass der geradlinig erscheinende Verlauf des Modells in der Praxis selten zu beobachten ist. Dennoch bildet dieses Modell gut ab, welche Schritte bei Veränderungsprozessen zu berücksichtigen sind. Der Organisationsentwicklungsprozess läuft in drei Phasen ab: Auftauen, Verändern, Stabilisieren. Erste Phase. In der ersten Phase des Auftauens, in Anlehnung an Levin 1963, wird Motivation zur Veränderung hervorgerufen, indem auf die Diskrepanz zwischen bestehenden und angestrebten Verhaltensweisen verwiesen wird. Widerstände gegenüber dem Veränderungsprozess werden beseitigt, um Wachstum zu ermöglichen. Wichtige Bestandteile dieser Phase sind die Diagnose der Ist-Situation durch das Festlegen eines Kontraktes und die Problemanalyse. Siehe dazu Cummings und Worley 2008. In einem Kontrakt werden die identifizierten Probleme, der Veränderungsbedarf, die definierten Ziele und die in Vorgesprächen vereinbarte Vorgehensweise schriftlich festgehalten. Es werden Rahmenbedingungen für den Veränderungsprozess definiert und Ressourcen bereitgestellt. Der Kontrakt dient als Anstoß und als Vorbereitung für den Veränderungsprozess. In der Regel erfolgt eine Datenerhebung und Auswertung zum Veränderungsthema. Die Ergebnisse werden anschließend als Feedback dem Klientensystem möglichst zu unterschiedlichen Perspektiven des Veränderungsthemas rückgemeldet. Ziele der Analyse für die weitere Organisationsentwicklung sind die Ist-Situation klar zu diagnostizieren, Betroffenheit zu erzeugen, Akzeptanz zu schaffen, Widerstände abzubauen, Dringlichkeit darzulegen und Koalitionen aufzubauen. Sinnbezüge werden hergestellt. Aufbauend auf der Analyse können Entwürfe für Alternativszenarios und Visionen geschaffen und die Veränderungsprozesse weiter vorangetrieben werden. Zweite Phase. In der zweiten Phase des Veränderns werden Interventionsmaßnahmen eingesetzt. Neue Konzepte, Verhaltensweisen, Werte und Einstellungen werden durch Veränderungen in Strukturen und Prozessen der Organisation etabliert. Zunächst erfolgt eine hierarchieübergreifende Beteiligung der Organisationsmitglieder an den Veränderungsprozessen. Durch die Überordnung gemeinsamer Visionen und Ziele werden die betroffenen Parteien zur Partizipation animiert. Es werden weitere konkrete Maßnahmen und Implementierungsschritte konzipiert und kommuniziert. Im nächsten Schritt erfolgt dann die Implementierung bzw. Umsetzung der konzipierten Maßnahmen und Implementierungsschritte. Über die Implementierung werden die Change Agents als Träger der Organisationsentwicklung qualifiziert und die weitere Organisationsentwicklung gesteuert. Für die erfolgreiche Implementierung ist es wichtig, sich die Unterstützung vom Management einzuholen, Resultate einzufordern und erste Ergebnisse der Implementierung rechtzeitig zu kommunizieren und wertzuschätzen. Wichtig sind der richtige Zeitpunkt der Destabilisierung und die gerichtete Aktivierung. Dritte Phase. Der Organisationsentwicklungsprozess schließt mit der dritten Phase des Stabilisierens ab, in der Veränderungen in die Organisation integriert, stabilisiert und generalisiert werden. Bestandteile der Stabilisierung sind die kritische Reflexion der Prozesse und Ergebnisse, die Dokumentation der gesamten Organisationsentwicklung, die Evaluation der Prozesse und Maßnahmen, aber auch das Feiern und Bilanzieren von Erfolgen. Durch die Stabilisierung sollen die Veränderungsprozesse nachhaltig verankert werden. In Veränderungsprozessen, bei denen sich verschiedene Veränderungsprojekte und Restrukturierungsprojekte überlappen, ist es wichtig, neben destabilisierenden Elementen immer wieder stabilisierende Elemente einzubauen. Destabilisierend wirkt zum Beispiel das Durchbrechen von Ritualen, das Verändern von Symbolen, das Senden von widersprechenden Informationen, Informationsstopps und Informationsflut. Destabilisierung geht mit einem hohen Erregungsniveau aller Beteiligten einher, das dauerhaft gesundheitsschädigende Auswirkungen haben kann. Daher sind stabilisierende Elemente in Veränderungsprozessen wichtig. Zweitens. Stabilisierend wirken zum Beispiel der Aufbau von Regelsystemen, die Etablierung von Symbolen und Sprachmustern, kohärente und handlungsorientierte Informationen, konstantes Verhalten wichtiger Akteure, die Entwicklung einer Vision und die Schaffung von Identität. Ein Beispiel ist im Webex-Kurs Organisationsentwicklung in einem Finanzdienstleistungsunternehmen zu Kapitel 4 auf www.lehrbuch-psychologie.de aufgeführt. Abschnitt 4.5. Akteure der Organisationsentwicklung. Für die Gestaltung von Veränderungsprozessen in Organisationen ist es wichtig, alle betroffenen Organisationsmitglieder mit einzubeziehen. Im Rahmen der Organisationsentwicklung nehmen diese in Abhängigkeit von ihrer Funktion unterschiedliche Rollen ein. Hierbei werden folgende Rollen unterschieden: Top-Management bzw. Sponsoren, Experten, Mitarbeiter und Change Agents. Erstens. Top-Management und Sponsoren haben die Aufgabe, ein Bewusstsein für die Dringlichkeit des Wandels zu schaffen, um Veränderungsprozesse anzustoßen und zu unterstützen. Daher spielen sie bei der Formulierung einer Vision, der Zusammensetzung von Projektteams und der Vergabe von Ressourcen eine wichtige Rolle. Zweitens. Die Experten fungieren meistens in funktionsübergreifenden Teams als Ansprechpartner für spezifische Fragen und Probleme. Sie bringen Wissen und Kompetenz in unterschiedlichen Bereichen mit. Drittens. Die Mitarbeiter sind die Betroffenen und Beteiligten im Veränderungsprozess und damit die Veränderer, während die Change Agents durch ihre operative Arbeit als Bindeglied zu den Mitarbeitern und damit als Veränderungshelfer fungieren. Change Agents sind häufig interne oder externe Berater oder auch Führungskräfte. Hören Sie dazu auch den folgenden Exkurs Berater. Exkurs Berater. Beratern kommt bei der systematischen Unterstützung und Begleitung der Organisationsentwicklung in vielen Fällen eine wichtige Bedeutung zu. Der Beratungsmarkt gehört zu den dynamischsten Wachstumsbranchen der Welt und Publikationen der Branche zufolge boomt er seit einigen Jahren. Berater haben in Organisationsentwicklungsprojekten einen wesentlichen Einfluss auf den Beratungsprozess. Sie können intern von den Organisationen selbst beschäftigt sein, aber deutlich häufiger werden externe Berater zum Zweck der Organisationsentwicklung hinzugezogen. Die Berufsbezeichnung Berater ist allerdings kein geschützter Begriff, Kriterien über die Ausbildung nicht einheitlich definiert. Zur Beratung können sehr unterschiedliche Berufsbiografien führen, zum Beispiel die von Psychologen, Betriebswirtschaftlern oder Rechtswissenschaftlern. Ferner werden für das Berufsbild des Organisationsberaters zahlreiche Zusatzausbildungen, zum Beispiel zum systemischen Berater, angeboten. Diese sagen laut Jonas und anderen 2007 in der Praxis oft mehr über die Arbeitsweise der Berater aus als ihr universitärer Abschluss. Betrachtet man Anforderungen an Berater genauer, spiegeln sich darin verschiedene Kompetenzen wider. In der Regel werden soziale und persönliche Kompetenzen sowie Methodenkompetenz und Fachkompetenz in den Bereichen Wirtschaft und Psychologie als Anforderungen an gute Berater genannt. Siehe dazu Steinle und andere 2009 oder lesen Sie im Webex-Kurs Interne und externe Berater zu Kapitel 4 auf der Lehrbuch-Website weiter. Auch wenn Kunden Organisationsentwicklung als unterstützende Beratungsleistung schätzen und zunehmend mehr nachfragen, bleibt bislang offen, welche situationsspezifischen Kompetenzen von Beratern ihre Beratungsleistung erfolgreich machen. Dies hat zur Folge, dass sich für dieses Anliegen ein eigener Markt etabliert hat und zunehmend in Aktivitäten investiert wird, die der Professionalisierung und Legitimation des Berufsprofils sowie die Qualitätssicherung und dem Erfolgsnachweis, zum Beispiel von Coaching in Organisationen, dienen. Vergleiche Winkler und andere 2013. Auch aus wissenschaftlicher Sicht stellt die Erfassung von Beraterkompetenzen eine Schwierigkeit dar, da Kompetenzen erst bei ihrer Anwendung durch Beobachtende der jeweiligen Person zugeschrieben werden. Ein Ansatz zur Erfassung von Beratungskompetenzen ist die Videoanalyse mittels Act for Consulting von Hoppe und Kauffeld 2009. Näheres über dieses Programm erfahren Sie im Webex-Kurs Act for Consulting – Beobachtungs- und Analyseverfahren für Beratungskompetenzen zu Kapitel 4 auf www.lehrbuch-psychologie.de. Bedingt durch die Kompetenz ihres Beraters erhoffen sich Klienten, dass durch den Einsatz von Beratung bestehende Probleme besser strukturiert werden, dass die Informationsgrundlage, auf der eine Entscheidung basiert, erweitert wird, dass die Unsicherheit in Bezug auf verschiedene Entscheidungsalternativen reduziert und dass die wahrgenommene Qualität einer Entscheidung erhöht wird. Siehe Jonas und andere 2007. Exkurs Ende. Der Erfolg von Organisationsentwicklungsprojekten ergibt sich entsprechend aus der Interaktion der verschiedenen Akteure. Sie alle sind Beteiligte der Organisationsentwicklung und verfolgen idealerweise die im Rahmen der Auftragsklärung definierten Ziele. Darüber hinaus kann die hinzugezogene Beratung in einer Organisation auch latente Funktionen erfüllen. Siehe dazu Kauffeld und andere 2009 und den Webex-Kurs Latente Funktionen von Beratung. Dazu zählen zum Beispiel Legitimierung, Verantwortungsteilung oder Vertagen von Entscheidungen. Sie sind nicht Gegenstand des Beratungsvertrags und werden in der Regel nicht explizit angesprochen. Siehe dazu zum Beispiel Harvey und Fischer 1997 sowie Kramer und andere 2007. Welches Ziel für eine Person oder eine Organisation, die einen Berater hinzuzieht, jeweils im Vordergrund steht, ist von personalen Faktoren, zum Beispiel Unsicherheit über Entscheidung, Leidensdruck, und situationalen Faktoren, zum Beispiel Wichtigkeit einer Entscheidung, Notwendigkeit einer Rechtfertigung, abhängig. Der Berater befindet sich im Spannungsfeld der verschiedenen expliziten und impliziten Ziele. Er muss die verschiedenen Erwartungen der einflussreichen Akteure auf Seiten der Organisation ausloten und so agieren, dass er ihnen weitgehend entspricht, ohne dass seine eigenen Interessen zu kurz kommen. Nach Kieser 2002 ist es vordringliches Ziel des Unternehmensberaters, den Klienten zufriedenzustellen, durch Einsatz welcher Funktionen auch immer. Für den Berater kann ein Missachten latenter Funktionen darin enden, dass er zum Sündenbock für unpopuläre Entscheidungen gemacht wird, dass seine Reputation leidet und dass Folgeaufträge unwahrscheinlicher werden. Vergleiche dazu Kauffeld und andere 2009. Abschnitt 4.6 – Evaluation von Organisationsentwicklungsmaßnahmen. Der Gestaltung von organisationalen Veränderungsprozessen kommt eine hohe Bedeutung für den Unternehmenserfolg zu. Aus diesem Grund ist es wichtig, den Erfolg von Organisationsentwicklungsmaßnahmen zu evaluieren. Die Erkenntnisse aus der Evaluation bieten die Grundlage für die Entscheidung, ob die Maßnahmen verstärkt und weitergeführt, verändert oder abgeschafft werden sollen. Diese Form der Erfolgsmessung ist jedoch nicht unproblematisch, da der Erfolg von Veränderungsprozessen in Organisationen von vielfältigen Einflussfaktoren abhängt, die in ihrer Wechselwirkung nur bedingt analysierbar und steuerbar sind. Aufgrund der unterschiedlichen inhaltlichen Schwerpunkte von verschiedenen Organisationsentwicklungsprojekten gibt es keine verbindlichen Messgrößen, um den Erfolg eines Veränderungsprozesses zu bestimmen. Neben gemeinsam definierten Projektzielen spielen, wie oben bereits erläutert, häufig latente Ziele eine Rolle, die für den Verlauf und die Bewertung des Erfolges eine erhebliche Bedeutung haben können. Um den Erfolg von Organisationsentwicklungsmaßnahmen zu messen, ist es daher wichtig, verschiedene Aspekte zu berücksichtigen. Zunächst sollte im Vorfeld ein Kriterium als Indikator für den Maßnahmenerfolg festgelegt werden, zum Beispiel Umsatz, Aktienkurs, Fluktuation, Fehlerquote, Unfälle oder Zufriedenheit. Um Kausalrückschlüsse auf die Wirkung der Organisationsentwicklungsmaßnahme machen zu können, empfiehlt es sich, für die Evaluation ein Experimentalkontrollgruppendesign zu verwenden, in dem die Messungen der Experimentalgruppe, mit der eine Maßnahme durchgeführt wurde, mit denen der Kontrollgruppe ohne Maßnahmen verglichen werden können. Innerhalb der Evaluation wird zudem zwischen Prozess- und Ergebnisevaluation unterschieden. Die Prozessevaluation hat den Fokus auf den Prozess der Organisationsentwicklung an sich, zum Beispiel Erfolg der Organisationsentwicklungsdurchführung, während die Ergebnisevaluation allein auf das Endprodukt im Anschluss an die Organisationsentwicklung fokussiert, zum Beispiel Veränderung der Kundenzufriedenheit. Die Evaluation der Organisationsentwicklungsmaßnahmen kann sowohl qualitativ, zum Beispiel in Form von Interviews oder offenen Fragen, oder quantitativ, zum Beispiel in Form von Ratings oder Unternehmenskennzahlen, erfolgen. Im Umgang mit den Ergebnissen der Evaluation ist es vor allem bei negativen Ergebnissen wichtig, zu berücksichtigen, ob diese auf das Konzept der Maßnahme an sich oder auf fehlerhafte Implementierung bzw. Durchführung der Maßnahme zurückzuführen sind. Die Meta-Analysen, die zur Wirksamkeit von Organisationsentwicklungsmaßnahmen vorliegen, deuten darauf hin, dass strukturelle Maßnahmen wie die Einführung von teilautonomen Arbeitsgruppen oder die Einführung von Job Enrichment in positiver Beziehung zu weichen psychologischen Erfolgsmaßen wie der Zufriedenheit der Mitarbeiter und ihrer Einstellung zu Kollegen, der Arbeit und der Organisation stehen. Andere strukturelle Interventionen, wie die Einführung von Leistungsbeurteilungen oder Zielvereinbarungssystemen, stehen hingegen recht deutlich mit harten Kriterien wie der Zunahme der Arbeitsproduktivität in Verbindung. Prozessinterventionen wie Survey-Feedback, Teamentwicklung und Prozessberatung gelten als besonders wirksam hinsichtlich weicher und als eingeschränkt wirksam hinsichtlich harter Leistungskriterien. Ausschließlich personale Interventionen wie gruppendynamische Trainings zeigen kaum Zusammenhänge mit Erfolgsmaßen. Vergleiche Nerdinger und andere 2011. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Organisationsentwicklungsmaßnahmen Effekte zeigen. Vergleiche Kaufeld und Ebner 2013. Die Streuungen sind jedoch so groß, dass die jeweils einzelne Maßnahme betrachtet werden muss, beziehungsweise Erfolgsfaktoren für die Wirksamkeit einer Organisationsentwicklungsmaßnahme identifiziert werden müssen. Abschnitt 4.7. Widerstände. Nach Schätzungen von Hicks und Rowland 2005 scheitern ca. 70% der betrieblichen Veränderungsprozesse. Als häufigster Grund des Scheiterns wird die mangelnde Unterstützungsleistung seitens der Mitarbeiter angegeben. Entscheidungen in Veränderungsprozessen können jedoch nicht immer für alle Betroffenen positiv ausfallen, da die zu verteilenden Ressourcen begrenzt sind. Dies führt in der Regel zu negativen Reaktionen, zum Beispiel Protest, Unzufriedenheit, vor allem bei denjenigen, die nicht von den Entscheidungen profitieren. Hören Sie hierzu auch den folgenden Exkurs: 7-Phasen-Modell nach Streich 1997. Exkurs: 7-Phasen-Modell nach Streich 1997. Streich hat das 7-Phasen-Modell in Anlehnung an das Kulturschock-Modell von Oberg formuliert, siehe auch Kapitel 9, und dabei die Reaktion der Organisationsmitglieder im Veränderungsprozess wie folgt beschrieben. Zu Beginn steht der Schock beim Organisationsmitglied, der infolge der Diskrepanz zwischen den eigenen Erwartungen und den tatsächlich eingetroffenen Veränderungen entsteht. Es folgt in Phase 2 eine Verneinung der neuen Situation, die aber im Idealfall durch eine Einsicht der dritten Phase in die Notwendigkeit der Veränderung abgelöst wird. Infolge der Einsicht werden in Phase 4 die Veränderungen akzeptiert und die Betroffenen machen in der 5. Ausprobierphase ihre positiven und negativen Erfahrungen mit den neuen Verfahrens- und Verhaltensweisen. Aus dieser Phase erwächst dann im besten Fall auch die Erkenntnis als Phase 6, warum die betreffenden Veränderungen notwendig waren. Der Prozess schließt mit einer Integration der Veränderung als akzeptierten Zustand und der Übernahme der eingeführten Verfahrens- und Verhaltensweisen in das eigene Handlungsrepertoire. Im Unternehmen selbst müssen die Veränderungen kulturell verankert werden, damit sie wirkungsvoll und langlebig werden. Vergleiche dazu auch Kapitel 3. Exkurs Ende. Widerstände von Mitarbeitern können sich unterschiedlich äußern. So werden nach Kleist und Metz 2003 zum Beispiel aktiver und passiver Widerstand sowie verschiedene Symptome beim Individuum und bei der Gruppe oder Organisation unterschieden. Erstens, beim aktiven Widerstand, Angriff, äußern sich die Symptome auf Individuumsebene unter anderem durch Widerspruch, Negativsicht, Gegenargumentation, Kritik gegenüber dem Vorgesetzten, Aufregung, Beschwerden, Ausreden für Passivität und Arbeitsverweigerung. Auf Gruppen- und Organisationsebene äußern sich die Symptome in Mitarbeiterkonflikten, Sündenbocksuche, Klickenbildung und Machtspielen. Change-Zyniker üben mittels boshafter, ironischer Bemerkungen oftmals drastische Kritik an Change-Initiativen der Organisation. Die Change-Verantwortlichen werden als wenig kompetent und engagiert beurteilt. Es herrscht ein ausgeprägter Pessimismus gegenüber dem Erfolg der angekündigten Veränderungen vor. Die Einstellung der Kritiker, die sich in den entsprechenden Verhaltensweisen zeigt, resultiert aus der Erfahrung zahlreicher als gescheitert eingestufter Change-Prozesse. Vergleiche Waynes und andere 1994. Zweitens. Der passive Widerstand, Flucht, ist auf Individuumsebene durch Symptome wie Abwesenheit am Arbeitsplatz, Lustlosigkeit, Unaufmerksamkeit, Ratlosigkeit und mangelndes Engagement zu erkennen. Auf Gruppen- und Organisationsebene zeigt sich passiver Widerstand durch eine angespannte Atmosphäre und Entscheidungsunfähigkeit sowie durch einen hohen Krankheitsstand und eine hohe Fluktuationsrate. So vielfältig wie die Symptome sind, in denen sich Widerstand äußert, so vielfältig ist auch die Anzahl der möglichen Ursachen für Widerstand. Im Wesentlichen gehen die Ursachen auf Defizite bei den Organisationsmitgliedern in einem der folgenden 4 Bereiche zurück. Vergleiche Frey und andere 2008. Erstens, nicht wissen. Es ist unklar, was der Ist- und was der Soll-Zustand ist, welches die Ursachen der Diskrepanz sind und welche Lösungen notwendig sind. Zweitens, nicht können. Ist- und Soll-Zustand sind bekannt, aber es fehlen Fertigkeiten und Fähigkeiten zur Bewältigung der notwendigen Veränderungen in Richtung des Soll-Zustands. Drittens, nicht wollen. Es fehlt die Motivation, sich zu verändern, weil zum Beispiel die Kosten-Nutzen-Relation als ungünstig wahrgenommen wird, es an Disziplin mangelt oder Befürchtungen von persönlichen Verlusten durch die Veränderungen bestehen. Viertens, nicht dürfen bzw. nicht sollen. Es werden von der Umgebung, Kollegen, Vorgesetzter und so weiter Signale wahrgenommen, dass man sich gar nicht verändern soll. Darüber hinaus ist der Veränderungsprozess von der Einstellung der betroffenen Akteure beeinflusst. Laut Judge und Colquitt 2004 reagieren Menschen in Veränderungsprozessen unabhängig von Alter, Geschlecht und sogar unmittelbarer Betroffenheit sehr sensibel auf die empfundene Gerechtigkeit und Fairness. Werden die Verfahrensweisen, die Ressourcenverteilung, der Entscheidungsprozess oder die Kommunikation von den Akteuren subjektiv als gerecht und fair erlebt, steigt die Unterstützungsaktivität und die Akzeptanz von Entscheidungen. Die Loyalität gegenüber Entscheidungsträgern ist eher gegeben. Dieses subjektive Empfinden von Fairness wird als organisationale Gerechtigkeit bezeichnet. Colquitt 2001 unterscheidet 3 Formen der Gerechtigkeit: distributive, prozedurale und interaktionale Gerechtigkeit. Erstens, bei der distributiven Gerechtigkeit geht es um die Bewertung der eigenen Investitionen und den dafür erhaltenen Belohnungen, zum Beispiel Lohn, Entscheidungsbefugnisse, Privilegien, im Vergleich mit anderen. Siehe auch Kapitel 10. Zweitens. Die prozedurale Gerechtigkeit beschreibt die Wahrnehmung der Prozesse als gerecht und fair. Das umfasst zum Beispiel das Vertrauen in die Neutralität der Entscheidungsträger, das Einhalten ethischer Standards sowie konsistente, alle Bedürfnisse berücksichtigende Entscheidungsverfahren sowie die Möglichkeit, seine Meinung kundzutun. Voice. Voice bedeutet nicht Partizipation, das heißt, es geht nicht um die tatsächliche Mitwirkung im Sinne der Einflussnahme auf Entscheidungen, sondern lediglich um die Möglichkeit, seinen Standpunkt zu vertreten, auch wenn die Meinungsäußerung keinen oder einen nur sehr geringen Einfluss auf die Entscheidung hat. Drittens. Bei der interaktionalen Gerechtigkeit geht es um soziale Aspekte. Sie unterteilt sich in die informationale und die interpersonale Gerechtigkeit. Bei dem Aspekt der informationalen Gerechtigkeit geht es um die Qualität und Quantität von Informationen, die gegeben werden. Bei dem Aspekt der interpersonalen Gerechtigkeit steht im Vordergrund, inwieweit man mit Würde und Respekt behandelt wird. Um Widerstände bei den Organisationsmitgliedern abzubauen bzw. diesen vorzubeugen, ist es wichtig, schon zu Beginn für eine ausreichende Akzeptanz der Veränderungen durch Management und Mitarbeiter zu sorgen. Vergleiche Bernicker und Reis 2003. Hierbei ist es bedeutsam, die drei zentralen Bereiche der Kommunikation bei Veränderungsprozessen zu beachten. Erstens. Gründe einer Veränderung oder Klärung des Warum. Wichtig ist, alle Betroffenen darüber aufzuklären, weshalb eine Veränderung erforderlich wird. Häufig kommen hier geänderte Umwelt- und Wettbewerbsbedingungen, zum Beispiel Euro-Einführung, europäischer Binnenmarkt, Globalisierung, eine veränderte Unternehmenssituation, zum Beispiel Fusionsaktivitäten, strategische Neupositionierung oder auch eine proaktive Vermeidung von Stillstand im Unternehmen in Betracht. Zweitens, Inhalte einer Veränderung oder Klärung des Was. Um eine umfassende Akzeptanz für eine Veränderung schaffen zu können, muss diese in ihrem Umfang klar umrissen werden. Hierzu zählt, ob es sich um globale, unternehmensweite oder lokale auf den einzelnen Arbeitsplatz oder die Abteilung bezogene Veränderungen handelt, ob die Einführung Pilotfunktionen übernehmen soll, welche Strukturen oder Prozesse betroffen sind und in welcher Weise diese verändert werden sollen. Drittens, Folgen der Veränderung oder Klärung des Danach. Für den einzelnen Betroffenen steht im Vordergrund, wie sich eine Veränderung auf ihn persönlich und sein unmittelbares Arbeitsumfeld auswirkt. Von Interesse sind hier zum Beispiel Veränderungen der Belegschaftsgröße, Umsetzungen innerhalb des Betriebs oder eine Neuverteilung von Aufgaben durch ein Change-Vorhaben. Regelmäßige Kommunikation schafft Sicherheit, Orientierung und Motivation. Dabei sollten Wiederholungen nicht gescheut werden, da eine Botschaft Stressmenschen weniger gut erreicht. Zudem können verschiedene Kommunikationskanäle genutzt werden, um Botschaften zu verankern. Es können zudem die bereits vorhandene Kommunikationsinfrastruktur, zum Beispiel Newsletter per E-Mail, Mitarbeiterzeitschrift, Intranet, Mitarbeitergespräche oder speziell entwickelte Kommunikationsinstrumente, zum Beispiel Mitarbeiterbefragungen, Flugblätter, Workshops, Kick-off-Veranstaltungen, genutzt werden. Die persönliche Form, zum Beispiel Mitarbeiterversammlungen, Zusammenkünfte, Kaminabende, ist dabei der schriftlichen Form vorzuziehen, da nur hier Mitarbeiter ihre persönlichen Sorgen besprechen und Orientierung und Sicherheit von Führungskräften erhalten können. Die Veränderungskommunikation folgt dabei anderen Gesetzmäßigkeiten als die Regelkommunikation. Besser frühzeitig fragmentarisch statt spät und vollständig. Lieber schlechte Nachrichten als keine Nachrichten. Veränderungsprozesse zu managen bedeutet, die Vorstellung der linear-kausalen Steuerung aufzugeben. Die Herausforderung besteht darin, ein komplexes, lebendes System zu steuern. Durch fortlaufende Rückkopplungen an die vorangegangenen Prozessschritte können neue Entwicklungen und Erkenntnisse während der Bearbeitung des Veränderungsprojekts fortlaufend eingebunden werden und es kann nachgesteuert werden. Darüber hinaus gilt es im Sinne der prozeduralen Gerechtigkeit, die Regeln, nach denen Entscheidungen getroffen werden und wurden, offenzulegen und den verschiedenen Betroffenen die Möglichkeit zu geben, sich zu äußern. Weitere Ansätze zur Überwindung von Veränderungswiderständen sowie die Indikation der verschiedenen Maßnahmen sind neben der Zusammenfassung in Tabelle 4.1 im gedruckten Buch auch im Web-Exkurs Erfolgsfaktoren in Veränderungsprozessen sowie im Web-Exkurs Kommunikationsdynamiken in Veränderungsprozessen auf www.lehrbuch-psychologie.de aufgeführt.